Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem IT-Zukunftspodcast. Schön, dass Sie, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Heute ist bei uns zu Gast Franzi Kühne. Sie ist der Chief Digital Officer von Edding, ja, dem Hersteller von den dicken schwarzen Stiften, die jeder kennt. Und ihr Day-to-Day-Business, also das, was sie jeden Tag macht, ist die Digitalisierungsstrategie für und natürlich mit Edding gemeinsam zu entwickeln. Das ist vielleicht erstmal überraschend bei einem uranalogen Produkt wie einem Stift. Also ich bin sehr gespannt drauf, was sie da konkret macht. Aber Franzi ist viel mehr als eine Strategin. Sie ist auch eine Macherin, ein Role Model, eine Vorreiterin, gerade beim Thema Female Leadership, aber auch beim Thema Diversität und Transformation. Sie ist Bestseller-Autorin, Speakerin und ich bin ein großer Fan von ihr, wenn ich das mal hier so sagen darf. Und gemeinsam mit ihr tauchen wir ein, vor allem heute ins Thema digitale Transformation, also eine Riesenherausforderung für viele Unternehmen in Deutschland. Jetzt erstmal Franzi, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Franzi, du hast vor kurzem einen vielsagenden Instagram-Post gemacht. Du stehst da so an der Wand, verschränkst die Arme und dann kann man da so lesen, was du alles machst. Ich habe ja eben schon ein bisschen was aufgezählt. Also du bist CDO bei Edding, du bist zweifache Mutter, du bist Speakerin, Bestseller-Autorin, Gründerin und so vieles mehr. Und man sieht dich da so und man denkt, what? Wie schafft die das? Ist sie Superwoman oder was? Aber dann kommt der Clou, du blendest dann nämlich ganz viele Fotos ein von Personen, die dir alle helfen, dabei diese ganzen Rollen auszufüllen. Franzi, wie ist es denn zu diesem Reel gekommen? Was waren da so deine Gedanken dahinter?
Also meine Gedanken kommen tatsächlich aus der Richtung, die du gerade beschrieben hast. Ich werde überall immer angekündigt mit die Bestseller-Autorin und dann ist sie noch Aufsichtsrätin und Beirätin und die ganze Latte. Und bekomme natürlich auch immer wieder so die Rückfragen von, na, wie schaffst du das eigentlich alles? Und ich bin das ja nicht allein. Also mir war sehr daran gelegen, die Menschen drum herum vorzustellen, die das alles möglich machen, dass es überhaupt parallel funktioniert. Und das fing natürlich an mit meinem Partner, der zu 50% verantwortlich ist für unsere Kinder und wir uns da eben aufteilen müssen. Das geht weiter darüber, dass wir eine Nanny haben, dass wir meine Mama um die Ecke zu wohnen haben. Unterschiedliche Leute im Umfeld haben, die uns einfach supporten in den Sachen, die man im Alltag so braucht. Also auch Sachen natürlich, die so im Business-Kontext sind, wie meine Social-Media-Managerin, die mir hilft bei Posting schreiben, bei Bildern machen, beim Reel zusammenstellen, wie auch dieses Reel, weil das überhaupt nicht alleine alles funktioniert. Und bei Edding ist es so, dass ich dort im Vorstandstandem arbeite, also mit meinem ehemaligen Gründungspartner von TLGG zusammen und mir den Vorstandsposten teile, was natürlich auch nochmal so ein komplett anderes Modell ist. Und ich wollte unbedingt Inspiration geben, wie es funktionieren kann, wem man sich alles so dazu holen kann. Und das alles daraus besteht, dass man sich ein Dorf um sich herum baut, was auf eine gemeinsame Sache einzahlt und was irgendwie auch so zusammen nur funktioniert. Und das war mir ganz wichtig, das aufzuzeigen, dass es eben nicht die One-Woman-Show ist, sondern ganz, ganz viele Leute mir supporten.
Findest du, das findet zu wenig statt? Also entweder bei Führungspersönlichkeiten oder auch in unserer Gesellschaft, dass man sowas auch mal transparent oder sichtbar macht?
Ich finde schon, dass zu wenig darüber gesprochen wird, wie kreative Lösungen aussehen. Das ist im Prinzip schon seit einigen Jahren Standard, dass es ein Au-pair gibt für die Kinder, bei gerade Frauen in den Vorständen. Das ist auch Standard, dass Menschen irgendwie Personal Training haben, um irgendwie noch Sport unterzukriegen. Aber so ein paar Sachen sind eben nicht Standard und sind auch nicht Standard, wenn Männer nicht drüber reden. Also sich darüber bewusst zu werden, okay, der hat jetzt 2, 3, 4 Kinder, da ist dann die Frau im Hintergrund, die das alles managt und so die Hintergründe da aufzuzeigen und auch mal wertschätzend darüber zu sprechen, dass das eben alles nur möglich ist, wenn man zusammenarbeitet, nicht nur im finanziellen Business-Umfeld, sondern auch im privaten Umfeld, ist das Ganze eben nur möglich, wenn das fair aufgeteilt ist.
Du hast ja schon wahnsinnig viel gemacht. Also du hast mit Mitte 20 TLGG gegründet, eben schon angesprochen. Ich sag den Namen mal, wie er früher war, Torben Lucy und die Gelbe Gefahr GmbH, inzwischen nur noch TLGG, die ist inzwischen verkauft. Es war aber eine wahnsinnig spannende Agentur, weil es war die erste Social-Media-Agentur in Deutschland. Und bis dann 2017, so mit Anfang, Mitte 30, dann bei Freenet die jüngste Aufsichtsrätin in einem börsennotierten Unternehmen geworden. Dann hast du noch ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem. Du hattest auch mal eine längere Pausenzeit, du bist gereist und du hast ja eben schon beschrieben, dass es auch nur möglich ist, weil du dir ein Dorf um dich herum aufgebaut hast. Und ich bin mir auch sicher, dass nach außen oft alles ein bisschen glamouröser aussieht, als es vielleicht ist. Die Wirklichkeit ist ja nicht immer so einfach. Was machst du denn, wenn es mal nicht so läuft oder wenn du mal struggles? Wie kommst du da wieder raus?
Gute Frage, und ich versuche immer mehr, das transparent zu machen und zu zeigen, wann ich struggle und womit ich struggle. Also gerade gestern bin ich zur Aufsichtsratssitzung bei der Württembergischen Versicherung gefahren. Es war Sonntag und meine Kinder haben es nicht verstanden, warum ist jetzt schon das halbe Wochenende weg dafür, dass du arbeiten gehen musst. Du gehst doch normalerweise nur in der Woche arbeiten. Wir hatten großen Abschiedsschmerz, tränenreich, und sowas dann aber auch auf Instagram zu teilen, darüber zu sprechen, dass es mir gerade damit nicht gut geht, wie ich verzweifelt versuche, die Kinder dann noch mit einem McDonald's-Essen zu beruhigen, was halt so Quatsch ist und wo man dann aber wieder so eine Fläche braucht, um das zu reflektieren und auch aufzuzeigen, das ist nun mal alles echt schwierig, das unter einen Hut zu kriegen, und es fällt immer was runter. Also man ist ja nun mal nur 100% und nicht 200%, also funktioniert nicht alles gleichzeitig. Dieses ganze Thema Vereinbarkeit ist immer irgendwie so ein Abwägen und irgendwas fällt immer runter. Und das aufzuzeigen ist mir eine große Hilfe, weil ich dann merke, es geht auch anderen so. Das finde ich ganz wichtig, bin ich die Einzige, der das so geht. Es hilft wieder anderen, die die ganze Zeit denken, na, wie kriegt die denn das hin? Dann eben zu sagen, ah, alles klar, okay, da gibt es auch solche blöden McDonald's-Situationen und so, und sich daran irgendwie orientieren können, dass es eben nicht immer alles gut ist. Und ich versuche immer, so eine Balance zu halten in einem Baukastensystem. Das habe ich mir für mich so gebaut. Ganz oben stehen meine Kinder, danach kommt meine Karriere, dann komme ich und dann kommt meine Beziehung. Und das ist so genau die Reihenfolge, wie es für mich sich gut anfühlt, von der Fokussierung und von der Priorisierung. Das heißt, ich priorisiere meine Kinder immer nach oben und gucke, dass es denen gut geht, weil ich weiß, okay, das ist das Wichtigste für mich im Leben. Dann gibt es natürlich Situationen, wo ich merke, okay, mir geht gerade die Energie aus. Ich muss gerade irgendwie mich weiter nach oben setzen, im Zweifelsfall auch über die Kinder, und muss den Fokus aber auf mich setzen, damit es mir gut geht, damit dieses ganze System wieder funktionieren kann, und nehme mir dann Auszeiten, gehe Mittwoch Vormittag mal zur Massage oder irgendwie buche mir sowas ein, um halt so Zeit für mich zu kriegen und wieder den Fokus in das eigentliche System, was ich haben möchte, was aber nur so funktioniert, wenn alle Bausteine im Prinzip ganz sind.
Also eine ganz starke Priorisierung, dann ein Abschied von diesem, ich sag mal, Lone-Wolf-System, so hin eigentlich zum Dorf und so Zusammenarbeit, hin auch zur Transparenz. Das fand ich auch total spannend, was du gesagt hast. Und ich finde, das passt ganz gut auch zu unserem Oberthema, über was wir ja heute sprechen wollen, nämlich eben Stichwort Transformation, Digitalisierung, ne? Weil das ist ja nicht nur was, was sich für die einzelne Person oder die einzelne Führungspersönlichkeit verändert hat oder auch verändert, sondern wir sind ja heute auch viel mehr in diesem Zeitalter eben der kollaborativen Zusammenarbeit, ne? Dass wir merken, okay, wir sind halt gemeinsam kreativer. Lass uns da mal eintauchen, lass uns so einmal zu Edding kommen. Also ich finde es ganz toll, dass wir dich heute hier haben, eben vor allem auch als CDO von einem echten Mittelständler. Ich habe extra dazu mal ein paar Fakten zu Edding rausgesucht. Edding ist seit 60 Jahren ein Familienbetrieb, Hauptsitz ist in Arnsburg, hat mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Umsatz ist mehr als 159 Millionen Euro im Jahr, also ist damit ein sehr großer Mittelständler, gilt als sehr innovativ. Ihr habt zwischenzeitlich mal einen Nagellack entwickelt oder eine Tattoo-Tinte, aber der klassische Stift, das ist das, was man auch kennt, der bleibt der Verkaufsschlager, macht immerhin 76% des Umsatzes aus. Naja, und im ersten Moment, das habe ich am Anfang schon gesagt, da habe ich natürlich gedacht, uff, Edding ist so ziemlich das analogste Produkt, was ich mir vorstellen kann, ein Stift. Und dann will man aber digital werden. Wie geht das?
Ja, also Edding so als Brand mit einer Markenbekanntheit von über 99% in Deutschland ist eine super Marke, die ein total tolles Potenzial mitbringt für Veränderung. Der klassische Stift wird weniger verkauft und deswegen müssen wir natürlich überlegen, wie sehen neue Geschäftsmodelle aus? Was können neue Geschäftsfelder sein, die wir besetzen wollen? Und da spielt das Thema nicht nur das, was du gerade sagtest, mit in unterschiedliche Geschäftszweige reingehen, von Nagellack über Tattoo, über Compact Printing, sondern eben auch sich zu überlegen, welche Rolle spielt Edding eigentlich im Bereich New Work? Wie werden wir in Zukunft zusammenarbeiten? Wie kommen Menschen eigentlich zusammen? In welchen Situationen im Businessumfeld? Wie wird sich dieser ganze Bereich entwickeln, der ja gerade im totalen Umbruch ist? Hybrides Arbeiten, Remote Arbeiten. Wie funktioniert es eigentlich dann mit Führung, mit Kulturvermittlung, mit kreativen Prozessen? Das sind alles Fragen, mit denen sich ganz viele Unternehmen gerade beschäftigen und Lösungen suchen. Und wir suchen eben Lösungen, zum einen natürlich für uns. Wie wollen wir das intern haben? Weil eat your own dog food, du musst natürlich das auch dann, was du verkaufst, intern leben. Und da probieren wir unterschiedlichste Sachen aus und wollen damit eben auch gucken, wie können wir Edding als Marke und mit unterschiedlichen Produkten in diesem Bereich unterstützen und weiterentwickeln. Großer Vorteil ist natürlich auch, dass Edding seit Jahrzehnten die Marke Legamaster hat, die so Whiteboards, Flipcharts, digitale Screens herstellen und sich eh schon in jedem Office irgendwie befinden. Und da das Ganze weiterzuentwickeln, weiterzudenken, darum geht es in dem Bereich Digitalisierung von neuen Geschäftsfeldern, aber eben auch intern, mit welchen Tools arbeiten wir zusammen, wie kann man Edding moderner und natürlich auch digitaler aufstellen. Welche Prozesse brauchen wir dafür? Welche Rolle spielt IT in dem Ganzen? Ist unglaublich wichtig für uns.
Magst du einmal ganz konkret werden und einmal beschreiben, was sind denn deine Aufgaben als Chief Digital Officer? Das ist ja auch eine Position bei Edding, die quasi für dich neu geschaffen wurde, geteilt eben mit deinem ehemaligen Geschäftspartner von TLGG. Du hast es gesagt. Also was machst du konkret?
Also tatsächlich war das relativ undefiniert, als wir angefangen haben. Wir haben es mittlerweile schärfen können und uns natürlich auch über die 2 Jahre, die wir jetzt da sind, ausgestalten können. Wir sind gestartet mit der Verantwortung sehr klassisch für die IT, für den Bereich Consumer Centricity, was bei uns ein Service Center ist, was sich damit beschäftigt, den ganzen Bereich Third-Party-E-Commerce aufzubauen, aber eben auch um die Website, um den Shop kümmert und so weiter. Wir verantworten die Marke und die Kommunikation von Edding, das heißt all das, was in diesen Bereichen eine Rolle spielt, PR, interne Kommunikation und so weiter, liegt bei uns und seit neuestem auch die HR, die natürlich ein sehr, sehr großer Schlüssel ist im Bereich Weiterentwicklung von der Mitarbeiterschaft, aber eben auch im Prägen vom Führungsverständnis, was wir bei Edding haben, was ein sehr, sehr großer Bereich ist, den wir jetzt noch übernehmen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, es ist ein unheimlich langer Weg hin zur Transformation, hin zu einer Veränderungskultur. Ja? Deswegen muss man früh damit anfangen, eine Kultur aufzubauen, die das überhaupt tragen kann. Spannend, aber Kultur klingt erstmal sehr abstrakt. Du hast ja eben schon mal angefangen, so ein bisschen zu umreißen, aber magst du das noch einmal konkretisieren? Was meinst du damit?
Viele Unternehmen glauben, wenn wir jetzt hier KI-Experten, eine KI-Expertin reinholen, dann sind wir schon digital und können irgendwie coolen, fancy Shit machen. Das ist ein Trugschluss. Es reicht nicht, eine Person reinzuholen oder irgendwie eine gesonderte Abteilung zu haben, die sich mit den Zukunftssachen des Unternehmens beschäftigt. Du brauchst es als breite Basis, du musst es als Fundament anlegen dafür, dass das überhaupt möglich ist, dass Menschen, die anders denken, die andere Skills mitbringen, die auch anderes Wissen mit reinbringen, überhaupt irgendeine Grundlage haben, um anzudocken. Und das ist im Prinzip die große Aufgabe, die ganz viele Unternehmen jetzt haben, diese Basis so aufzubauen, dass die Strukturen maximal flexibel sind und maximal offen sind für Unterschiedlichkeit, für Diversität, um eben durch diese divers besetzten Teams bessere Lösungen zu finden als zuvor. Und das hängt ganz viel zusammen mit dem Thema Führung. Wie sind die Entscheidungswege? Wie sind die Rollen im Unternehmen verteilt? Sitzen da immer die schlauesten Köpfe zusammen oder ist es wirklich so, dass eigentlich nur Führungsköpfe zusammensitzen, die nicht automatisch immer die schlauesten im Raum sind? Also das muss man ja auch für sich erkennen, wenn man Führungskraft ist, zu akzeptieren, du bist einfach nicht mehr die schlauesten im Raum, sondern das ist genau dieses Kuratieren von Menschen, die unterschiedliche Arten von Wissen haben, die du zusammenbringen musst. Und das hängt auch ganz viel zusammen mit Abgeben von Status, Abgeben von Macht und eine ganz andere Art auf Führung zu gucken.
Klar, finde ich richtig spannend, weil ja dann eben Führung mehr die Aufgabe ist, die richtigen Leute zusammenzubringen und die zu motivieren oder ein Arbeitsumfeld zu schaffen, ne, dass sie kreativ sein können. Jetzt haben wir so ein bisschen über die, ich nenne es mal Software gesprochen, also über Kultur. Ich will auch noch mal einen Blick auf die, ich nenne es mal Hardware werfen, also vielleicht kannst du da auch Edding als Beispiel nehmen, wenn das gerade passt. Also welche konkreten Schritte habt ihr bei Edding unternommen, um digitaler zu werden? Also vielleicht wirklich mal jetzt über Telefonanlage und Videokonferenzen hinausgedacht. Also was sind so die Tools, die ich brauche?
Die Tools sind tatsächlich immer unterschiedlich. Deswegen glaube ich dran, dass es ein bisschen eine Art von Vorgehen ist, was ich beschreiben kann, wie es gut funktioniert. Mhm. Wir haben jetzt zwei große Change-Projekte vor uns im IT-Bereich. Das ist zum einen die Ablösung des alten Intranets hin zu einer Umstellung auf Microsoft und Microsoft Teams und SAP 4HANA einen Rollout zu machen, was uns über die nächsten Jahre als großes Change-Projekt begleiten wird. Und wie wir da starten, ist bei beiden Projekten sehr ähnlich. Wir machen eine sehr große Vorstudie. In dieser Vorstudie wird festgestellt, wie ist eigentlich der Reifegrad von unterschiedlichen Abteilungen, aber auch von diversen Prozessen, die du im Unternehmen hast und welche Menschen sind an welchen Prozessen eigentlich beteiligt, sodass du feststellen kannst, ah, alles klar, okay, mit dem Intranet-Rollout ist es hier einfacher, den auszurollen, weil die Gruppe, die du erreichen willst, schon viel näher an diesem ganzen Thema dran ist und das selbst privat schon nutzt, zum Beispiel. Da hast du es natürlich einfacher. Oder Komplexität von irgendwelchen Prozessen, die dort mit dranhängen, das danach zu bewerten, dass du erstmal die einfachen Sachen machst, um halt immer mehr Menschen im Unternehmen zu erreichen, Dinge auszuprobieren, zu nutzen und auch so Leuchtturmprojekte zu schaffen, die dann vorzeigbar sind für andere, die noch eher skeptisch sind. Das ist so der Bereich der ganzen Vorbereitung, dass du da erstmal starten musst und gucken musst, bist du überhaupt so weit? Welche Anforderungen brauchst du? Dich dort meinetwegen auch extern beraten lässt von Unternehmen, die das schon mal gemacht haben und dir dort Impulse reinholst. Aber diese Vorbereitungsphase, Phase 0, ist elementar dafür, dass die nächsten Phasen gelingen können. Das heißt also, bei der ersten Phase ist es wichtig, dass die Kommunikation auf dem neuen Kanal stattfindet. Und jetzt ist bei uns gerade die Phase, dass wir Stück für Stück eben den Umzug der Kommunikation, die Chatfunktion mehr in dem neuen System nutzen und irgendwann dann auch der Tag sein wird, wo es einfach nicht mehr erlaubt ist, in dem alten System zu chatten. Und der zweite Teil, der auch parallel stattgefunden hat, ist der ganze Datentransfer. Das heißt, Menschen haben angefangen, sich zu überlegen, welche Serverstruktur haben sie hier gerade, welche Daten sind dort abgelegt und welche Daten möchten Sie auch transferieren in das neue System rein? Und da kommt ganz viel darauf an, dass man gut miteinander kommuniziert und miteinander redet und verständlich macht, warum es denn jetzt wichtig ist, aufzuräumen und nicht alle Daten mit rüberzuziehen. Das ist dann der Schritt, der bei uns parallel stattgefunden hat. Und die dritte Stufe ist dann tatsächlich das ganze Wissensmanagement innerhalb der Organisation. Wie stellen wir das Wissensmanagement gut und auch intelligent auf?
Jetzt ist ja KI ein totales Buzzword gerade. Also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen gerne KI-Produkte ausprobieren. Ob die wirklich so viel bringen dann im Arbeitsalltag, weiß man teilweise noch nicht. Ne? Bei manchen zeichnet sich schon ab, dass sie wirklich was nutzen. Wie geht ihr denn damit um? Weil das grätscht ja jetzt quasi wie in so einen Transformationsprozess, den man vielleicht schon vor ein, zwei Jahren begonnen hat, grätscht jetzt eben diese KI und die ganz neuen Möglichkeiten und die Tools, die es da gibt, das grätscht da ja so ein bisschen rein. Wie geht ihr damit um?
Das grätscht natürlich auch bei uns rein, nicht zuletzt, weil es ein riesen Medienthema ist und Menschen durch Fernsehen und Zeitung darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ChatGPT gibt. Und so kommen natürlich auch die Mitarbeiterschaft zu uns und fragt, naja, ihr seid doch jetzt die CDOs, wo ist denn jetzt hier die KI? Und das ist zum einen natürlich total richtig, weil das ganze Thema ist super. Es ist eine super Spielwiese, um Sachen auszuprobieren. Und das ist ja auch ein Teil von Digitalisierung, Lust zu machen und neugierig zu machen und ein positives Zukunftsbild zu haben. Deswegen begrüße ich diese Bewegung total und finde es total super. Auf der anderen Seite musst du dir natürlich angucken, welchen Reifegrad hat das Unternehmen, in dem du das einsetzt. Wenn du ein Unternehmen hast, wo noch nicht so viele Prozesse digital sind, nicht die IT-Landschaft so digital aufgestellt ist, dass du darauf aufsetzen kannst, bringt es relativ wenig, dann auf einmal mit so einem KI-Ding um die Ecke zu kommen, weil du zum einen die Mitarbeiterschaft überfordern würdest, zum anderen aber auch der Einsatz nicht wirklich da ist. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt beim Thema KI darauf, welche Bereiche nutzen eigentlich jetzt schon KI, ohne dass wir es so bezeichnet haben. Gibt es bei uns, glaube ich, 29 Use Cases, die wir identifiziert haben. Und auch da wieder die Leute zusammenzubringen und zu schulen. Wie machen sie das in einer Umgebung, die auch sicher ist? Datensicherheit spielt dabei eine Riesenrolle und im Prinzip Aufklärungsarbeit, um das Ganze in eine IT-Landschaft gießen zu können, die dann aber auch auf einem stabilen Fundament steht. Das ist das, was wir gerade machen. Auch das ist wieder ein Teil von der Vorstudienphase, die wir etabliert haben. Haben uns dort auch beraten lassen durch einen externen Dienstleister, der sich mit KI-Rollout beschäftigt und mit so diesen ganzen Funktionen, die es gibt und uns eben zu bestimmten Richtungen geraten hat. Also auch da wieder auf externe Hilfe zu vertrauen, ist wahrscheinlich ganz schlau und Mitarbeitende mitzunehmen. Im Prinzip, ich sage mal, Influencer innerhalb der Organisation, dass du Influencer schaffst für unterschiedliche Themen und dir dann aufzeigen lassen kannst, wie cool einfach sowas in der Nutzung tatsächlich ist, dass es nicht immer so abstrakt bleibt.
Ja, das höre ich jetzt gerade von vielen, vor allem kleineren Unternehmen, dass sie sich eigentlich sagen, ja, jeden Tag kommt ein neues KI-Tool raus, jeden Tag ploppt irgendwo was auf und wir fragen uns, macht es jetzt Sinn für uns, das zu implementieren, oder ist das im Prinzip eine teure Spielerei? Und eigentlich bräuchten wir jemanden, der den ganzen Tag KI-Tools monitort, um dann eben zu entscheiden, was bringt jetzt wirklich was für unser Unternehmen? Ne? So einen guten Mittelweg zu finden, auch die Lust von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ausprobieren auch nicht zu bremsen und zu nehmen, zu sagen, die KI machen wir nicht. Aber auf der anderen Seite, na klar, muss man natürlich auch wirtschaften in einem Unternehmen. Ne? Kann eigentlich jedes x-beliebige Tool, ja, Stichwort Sicherheit hast du angesprochen, ne? Wenn man teilweise ja noch nicht mal weiß, wo die Programmierer sitzen, ne? Oder wo das Unternehmen sitzt bei den ganz neuen generativen KI-Apps, ist es ja teilweise so, die haben noch nicht mal ein Impressum, ne? Sitzen irgendwo, man weiß nicht genau und kann man dann als Mittelständler auf sowas vertrauen, ne?
Ja, richtig, genau. Und deswegen brauchst du halt Menschen in der Organisation, die sich nicht jeden Tag mit sowas beschäftigen, aber die zumindest einen Plan davon haben und eine Einschätzung geben können, was ist gut, was ist schlecht. Und ganz wichtig, was passt in die Strategie des Unternehmens? Also natürlich kann ich mich ständig beeinflussen lassen von irgendwelchen neu aufploppenden Tools und fancy aussehenden Funktionen, aber passt es in die Strategie des Unternehmens? Zahlt es auf meine Ziele ein, die ich habe? Und deswegen ist es so wichtig, eine Vision zu haben und davon abgeleitet Strategien auf dem Weg zur Erreichung der Vision, dass das alles zueinander passt. Dafür ist das elementar, weil sonst verliert man sich. Und Menschen wollen natürlich auch eine Art Guidance haben, eine Priorisierung von Sachen und suchen da auch Sicherheit. Deswegen müssen sich da sowohl das Management-Team, aber eben auch die IT positionieren, als das sind die Experten dafür und wir wissen, was das Beste für die Gesamtunternehmung ist.
Finde ich total spannend, weil sicherlich auch eine gute Strategie, um Menschen Furcht oder Sorge auch zu nehmen, ne? Weil gerade digitale Transformation, also so spannend und auch so positiv das ganze Thema ist, ruft es ja doch auch bei manchen Ängste oder Sorgen hervor, zum Beispiel nicht Schritt zu halten, ne? Zu sagen, okay, alle können die neuen Sachen, nur ich kenne sie nicht, ne? Dann sicherlich auch eine gute Möglichkeit, eben ja Influencer zu schaffen, die zeigen, dass es eben ja doch bedienbar ist, ne? Und machbar ist und die kommen und die das erklären.
Genau, also Aufklärungsarbeit leisten und Schulungen geben und dadurch natürlich Menschen die Ängste abbauen und Sicherheit vermitteln in der Nutzung der Tools und auch, ja, dieses neugierig machen da drauf und Lust haben, das auszuprobieren, spielerisch in einer sicheren Umgebung auszuprobieren. Das muss aber eine Grundvoraussetzung sein, was auch wieder ein Kulturthema ist. Hast du eine Kultur, die da eher abstoßend drauf reagiert und eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben will, also sehr verschlossen ist? Oder hast du den Großteil der Menschen im Unternehmen, die sagen, da habe ich richtig, richtig Bock drauf oder ich verschließe mich zumindest nicht davor. Das ist ja schon ein Anfang, aber auch das ist wieder ein starkes Führungs- und Kulturthema im Grundstein.
Ich will das nochmal in eine Richtung hin vertiefen, weil du hast es am Anfang schon so ein bisschen angesprochen und zwar so im Hinblick auf das Stichwort Diversität, ne? Also es gibt Hinweise aus der Arbeitsforschung, dass es eine positive Wechselwirkung gibt zwischen, Vorsicht, Diversität, also Menschen aus verschiedenen Hintergründen und Digitalisierung bzw. digitaler Transformation. Also verkürzt gesagt, je diverser ein Unternehmen wird, desto digitaler wird es auch. Da denkt man im ersten Moment, also was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Aber wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, und das hast du ja am Anfang, hast du es schon so ein bisschen ausgeführt, dann macht das auch Sinn, weil diverse Teams sind kreativer, weil die Ideen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen und sie können eben auch besser und schneller dann auf Veränderungen reagieren, ne? Und Digitalisierung wiederum hilft, die Bedürfnisse dieser sehr unterschiedlichen Menschen ja besser zu bedienen, ne? Ich habe eine Studie auch dazu gefunden, die verlinke ich auch gerne gleich mal noch in den Shownotes. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast jetzt in deiner Zeit bei Edding oder auch davor, also dieses Diversität und Digitalisierung, dass es da eine Wechselwirkung gibt dazwischen?
Absolut. Also du hast es gerade super beschrieben, wie genau die Wechselwirkung aussieht. Diverse Teams finden nicht nur kreativere Lösungen, weil sie unterschiedliche Hintergründe haben, sie sind auch wirtschaftlich erfolgreicher. Und was sollte mehr im Fokus stehen in der Unternehmung, als wirtschaftlich erfolgreich zu sein und dann den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig und gut einzusetzen? Also darum geht's doch. Und das ist für mich immer das Argument, was keine Widerrede erlaubt. Und dass Digitalisierung da eben mit einhergeht, Hand in Hand geht, ist automatisch so, weil Menschen, also es ist ja eine Entwicklung, es ist überall zu spüren, wie Digitalisierung im Privatleben eingreift und dann natürlich auch nicht Halt vor der Bürotür macht. Das heißt, die Offenheit dafür muss ja eigentlich da sein und es ist leichter wahrscheinlich durch eben genau diese Unterschiedlichkeit, die da am Tisch sitzt und andere Lösungen findet.
Ich will da mal provokant nachfragen, ja, weil Diversität, das hört sich wirklich immer total positiv an. Aber fangen da nicht denn die Probleme eigentlich an, ja? Also wenn wir vorher zum Beispiel ja, Führung oder Teams haben, die sich alle sehr ähnlich sind, alles sind Männer, alles sind Frauen oder alterskohortenmäßig, ne, oder selber Bildungs-Background, ja, dann ist es doch super leicht und auch schön, weil da gibt es auch nicht so viele Konflikte. Ne? Dann wird man sich schnell einig, dann arbeitet man stringent nach vorne. Jetzt gab es in der Vergangenheit Fälle von Unternehmen, gibt einen relativ bekannten Fall aus den USA, Basecamp, so eine recht erfolgreiche Firma, die Softwareprogrammierung macht. Und die hatten genau diesen Fall, die wollten diverser werden, aber damit fingen ein Haufen Probleme an, weil dann Menschen mit anderer Hautfarbe auch mehr Rechte gefordert haben, weil dann Leute eine dritte Toilette haben wollte. Ich mache es jetzt mal extra simpel. Ne? Also Diversität ist ja nicht nur heile Welt, wir sind alle super kreativ und erfolgreich, sondern das ist ja schon auch Arbeit.
Das ist richtig viel Arbeit. Und dieses Managen von Diversität ist auch was, was wir nicht so gewöhnt sind, beziehungsweise gelernt haben durch die Prägung von Führung in den letzten Jahrzehnten. Natürlich ist es unglaublich schwierig und du musst dich darauf einstellen, dass du einfach ein wahnsinnig dickes Fell brauchst, weil du halt unterschiedliche Arten von Konflikten zu managen hast. Also du brauchst andere Skills, um diverse Teams zu managen, als vorher, wenn du im Prinzip eine Entscheidung getroffen hast und dann eine Ansage ins Unternehmen reingebrüllt hast, um es plakativ zu sagen. Hast du jetzt ganz andere Diskussionen auf ganz anderen Ebenen und das ist halt die große Herausforderung im Bereich Führung, dass du zuhören musst auf der einen Seite, vermitteln musst auf der anderen Seite und dann im Prinzip die Lösung, die aus dieser Vielfältigkeit raus entstanden ist, in den Weg bringen musst, dass sie auch in die Umsetzung geht. Dass es nicht eben dabei bleibt, dass die ganze Zeit diskutiert wird über irgendwas, sondern du musst ja ab einem bestimmten Punkt auch eine Entscheidung treffen. Das bleibt ja trotzdem, dass du entscheidest, dass du die Vision im Blick hast und eben die beste Art der Umsetzung findest. Aber es sind ganz andere Herausforderungen, wie du schon sagtest, als noch davor. Und das, ich will überhaupt nicht damit sagen, dass es leicht ist. Es ist wahrscheinlich noch durch unsere soziale Prägung sogar noch schwerer, diesen Shift jetzt hinzukriegen und wirklich diverse Teams managen zu können, als es vorher war mit anderen Problemen, mit denen wir konfrontiert waren.
Und dann natürlich auch die Potenziale zu heben. Ne? Also gibt es da Tools oder gibt es da was, was du empfiehlst? Wie arbeitet ihr? Also muss ich mir vorstellen, wie so eine Art kollaboratives Workpad oder, weil das finde ich nämlich genau das Spannende. Du hast ein diverses Team, das kommt zu spannenden Ideen, aber wie kommst du dann ins Doing, also ins Aktive dann auch diese Ideen umzusetzen? Also mal ganz praktisch gefragt, wie machst du das oder wie macht ihr das bei Edding?
Also so diverse Teams finden zusammen, du hast unterschiedliche Prozesse. Wahrscheinlich ist es im ersten Schritt so ein kreativer Prozess, der dann aber wiederum gesteuert werden muss zu, und das ist die große Herausforderung, zu einem Prozess, der oder zu einem Ergebnis, was auch umgesetzt wird. Und das ja hat unterschiedliche Komponenten in der Führung. Wahrscheinlich kann man es runterbrechen auf Entscheidungsklarheit und auf Rollenklarheit. Also dass jedem in diesem Team klar ist, welche Rolle habe ich hier, wie wird entschieden. Ist es nach unterschiedlichen Modellen, nach dem Raki-Modell oder nach situativer Führung oder wie auch immer. Also das muss aber jedem klar sein. Also totale Transparenz darüber und Klarheit, wie wird es in der Unternehmung jeweils gemacht. Und wenn du diese Klarheit hast, weißt du auch oder wissen alle im Team Bescheid, wie bestimmte Entscheidungsprozesse tatsächlich dann auch in der Umsetzung und in der Praxis fortgeführt werden. Und das ist für mich so der Schlüssel, absolute Klarheit in dem, wie das funktioniert. Und da gibt es nicht die eine Blaupause, so kann es immer funktionieren oder mit dem Führungsstil kriegst du es immer hin oder so. Das muss wirklich jedes Unternehmen individuell rausfinden und da gibt es ja keinen, so ist der einzige Weg, den es gibt.
Wie sieht denn der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Oder wir sind ja schon ein bisschen in der Zukunft oder auf dem Weg dorthin. Wollen wir es einmal runterbrechen?
Also der Arbeitsplatz in der Zukunft ist für mich wahrscheinlich maximal individuell. Tatsächlich ist es ganz viel verbunden mit dem Einstellen darauf, dass ständige Veränderung stattfinden muss. Das heißt, ich bin immer wieder darauf eingestellt, mich auf neue Tools einzustellen, auf neue Prozesse und habe keine Angst davor. Also ich bin so gewöhnt, in ein paar Jahren immer wieder mit Veränderungen konfrontiert zu sein, im Kleinen wie im Großen, dass ich keine Angst mehr davor habe. Das wäre meine Traumvorstellung, weil wenn wir diese Angstkomponente rausnehmen und diese große Skepsis vor allem und dieses negative Zukunftsbild, ich glaube, dann ist uns in Gesamtdeutschland unglaublich viel geholfen und Wege geebnet für einen positiven und natürlich auch einen digitalen Blick in die Zukunft.
Ist das auch eine Chance, also jetzt nochmal auf den Mittelstand geschaut, diese digitale Transformation, die wir erleben, in der wir stecken, also dass sich die Arbeitswelt eben noch weiter öffnet, eben hin zu flexibleren Arbeitsmodellen, hin zu ja, einem angstfreieren Arbeiten?
Ich meine, da wächst eine Generation heran, die komplett anders mit der digitalen Mediennutzung umgeht. Die müssen ja irgendwie in unser System integriert werden und das funktioniert nicht einseitig. Also deswegen sind wir eh gezwungen, uns umzustellen und so maximale Toleranz aufzuzeigen für Andersartigkeit auf unterschiedlichen Ebenen, auch eben auf diesen ganzen Arbeitsmodellebenen. Und da stecken so viele Chancen drin. Also wenn ich mir vorstelle, dass da eine Generation herankommt und jetzt in den Arbeitsmarkt eintritt, die einen komplett anderen Umgang und eine Selbstverständlichkeit mit dem Umgang von Hardware, von Software hat, das ist doch so eine Bereicherung. Und das dann zu vereinen mit unter demselben Wertedach, aber mit den Skills, die halt ältere Generationen mitbringt, das kann doch nur super werden.
Dank dir, Franzi. Danke auch nochmal für diesen ja, positiven, sehr spannenden Ausblick auf die Zukunft. Schön, dass du heute da warst.
Herzlichen Dank.
Und danke Ihnen, danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App und schreibt mir mal einen Kommentar zu unserem Podcast, wie er euch gefallen hat. Oder vergebt einfach nur ein paar Sterne. Ich freue mich da sehr drüber und ich schaue da auch rein. Oder schreibt eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.